Hallo, liebe Leute, und willkommen zu dem
Degenerate Donnerstag.
Wir sind der Degenerate Stammtisch, für die Leute, die das noch nicht kennen. Und wir sind drei Leute. Meine Wenigkeit, ich bin Andreas. Danach haben wir hier meinen Kollegen, den
Bastian, hallo. Und den anderen Kollegen, der zu viel Fast and Furious geguckt hat und sich auch denkt, when I see you again und, und voll durchzieht und nie da ist. Lorenz, wuhu!
Alles klar. Naja, wir müssen ihn nochmal entschuldigen, sein Internet. Ja, wenn man Internet irgendwie beim Umzug bestellt und der Internetanbieter weiß nicht, ob man das hinkriegt, ja okay, buch mal den erstmal hin. Und dann nach einer Woche kommt die Meldung, wir glauben, wir kriegen an diesem Standort kein Internet für dich her. Danach kannst du diesen Internetanbieter eigentlich in die Tonne hauen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Ich weiß, was das für ein Ding ist, weil das ist sonst unfairer Wettbewerb.
Ja, vielleicht sponsern die uns ja nochmal.
Ja.
Also bitte.
Vielleicht. Als Entschädigung, die jetzt Lorenz das Internet verhindert haben, kommt auf uns zu und dann sind wir wieder gut.
In der Rechtsprechung nennt man das entgangener Gewinn. Ihr wisst gar nicht, was wir mit Lorenz seiner Folge heute, wenn er dabei wäre, wäre die viral gegangen. Wir hätten Milliarden verdient.
Ja, danke an euch, die das verhindert haben. Aber apropos Milliarden, da kann ich zum nächsten Episode sagen, was im Monat Februar hier passiert ist, Alter.
Bist du jetzt Milliardär?
Nein. Ich meine, mit dem Podcast netten Milliarden, das ist vielleicht übertrieben, aber geht schon in die 1000.
1000 Views.
Naja, werden wir sehen.
Okay. Ja, okay. Ja. Gut. Dann hast du noch ein Thema oder wollen wir direkt reinstarten?
Also, ich habe einen Lifehack oder eine Lebensweisheit an alle. Wenn ihr eine Freundin habt und die nervt euch, sagt ihr einfach, wenn du jetzt bis zum Abend die Fresse hältst, danach darfst du bei mir Donuts decken. Die spricht den ganzen Tag lang nimmer. Glaubt mir.
Ah, ist klar.
So, jetzt müsste man sich fragen, was ist damit gemeint, aber das ist ein Lifehack, der funktioniert. Die ist still. Glaubt mir.
Hast du schon mal probiert?
Nee, aber ich habe die
Erfahrung. Du hast deine Quellen.
Ich habe meine Quellen, ja.
Okay, alles klar.
Das ist meine Weisheit der Woche. Dann können wir eigentlich starten.
Weisheiten
hier
mit Andreas. Ja. Okay, ja. Wollen wir direkt mit dem. Der Lorenz hat sich aber, was man ihm zugute kommen lassen muss oder ihm zugute nehmen muss oder ihm positiv anrechnen muss, ist natürlich, dass er trotzdem für euch Zeit investiert hat. Ich weiß nicht, ob du das jetzt. Dann starten wir so rein, oder Andreas?
Also, was willst du jetzt erstmal was vom Lorenz hören, oder wie?
Ja, weil der Lorenz hat sich extra die Mühe gemacht und seine beiden Folgen, die er normalerweise vorstellt, einzusprechen. Und der Andreas spielt es jetzt mal vor, damit wir die Live-Reaction haben. Genau. Also Amiku Sensei und
Zenshu hat er natürlich gemacht. Und zwar, hier erstmal den Spoiler-Alarm, bevor wir jetzt irgendwas starten. Spoiler, hi, cool, danke, Alarm. Und der Lorenz hat in seiner 20-minütigen Aufnahme, was ein Drittel mindestens von unserem Podcast ausmacht, erstmal über Zenshu gesprochen. Und das spielen wir jetzt hier ein, indem so ein Bot hier gleich joint. Warum ist Lorenz auf Gelb in Discord? Aber okay, hören wir das einfach mal an.
So, ja, jetzt. Ja, ich möchte auch mal meinen Senf nochmal diese Woche wieder zu den zwei Anime, die ich vorstellen darf, abgeben. Und zwar einmal Zenshu und danach würde ich dann noch mit Amiku Sensei weitermachen. Ja, Zenshu. Diese Woche ging es weiter mit diesem komischen Vogel, dieser mysteriöse, komische Vogel mit seinen roten Haaren. Ja, der sieht ja aus wie die komische Originalregisseurin von Tale of Perishing. Und der folgt halt Natsuko erstmal überall hin. Und Natsuko ist absolut genervt von diesem Vogel, der ständig ja, eigentlich nur einen Spruch parat hat. Zumindest in der deutschen Synchro ist es vergebene Lebensmühe. Weiß ich jetzt nicht, was das im Japanischen ist.
Die Übersetzung ist gleich.
Aber ich denke mal, ziemlich ähnlich. Und ja, Natsuko hackt dann ein, naja, oder hackt keinen Plan aus, aber neben Natsuko springt der Vogel noch bei einer anderen Person rum, und zwar bei Destiny. Und da Destiny ja jetzt etwas anders ist als vorher, hat sie ein leichtes, den Vogel einfach mal easy einzufangen. Und ja, dann knebeln sie den Vogel und drohen dem Vogel einen schönen Braten für die Waisenkinder zu machen. Und dann packt der Vogel aus. Er ist tatsächlich die alte Regisseurin von A Tale of Perishing. Und ja, ist gestorben. Und sie hat dann eben jetzt Flügel bekommen, ist zum Vogel geworden in A Tale of Perishing. Und so viel zur Background Story von ihr. Dann war ja die Geschichte noch, dass sie dann gefragt hat, oder Natsuko gefragt hat, wie sieht denn das aus? Was hast du denn gekriegt, als du hierher gekommen bist? Ja, und dann hat ja Natsuko da ihren Federhalter, ihr Retter rausgeholt. Und da meinte die Regisseurin nur, nee, das ist aus der Realität. Da hast du wohl gar nichts mitgekriegt. So richtig savage, so richtig Schelle links, Schelle rechts, erstmal voll in die Fresse da, ne? Naja. Aber egal, Natsuko hat das nicht wirklich interessiert, denn sie hatte den absoluten Fangirl-Moment, so wie Basti, wenn er 86 sieht oder so. Denn der Vogel ist ja nun mal die Regisseurin und die ist voll der Fan, voll der Nerd, ne? Und tja, dann beschimpft sie Natsuko, dass sie unnötig die Story in die Länge zieht und dass die Regisseurin, als sie den Film gedreht hat, schon Szenen rausschneiden musste, damit das Ding, was ja eh schon ewig lang war, auch noch einigermaßen in ein Kinofilmformat passt. Tja, und dann kriegt Natsuko auch noch ein signiertes Bild von Destiny, denn der Vogel zeichnet, oder die Regisseurin zeichnet Destiny so, wie sie eigentlich sein soll. Und dann noch schön mit für Natsuko von, ich habe den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall fliegt sie dann weg und Natsuko bleibt dann ja zurück. Aber natürlich fliegt sie nicht weg, ohne einen mystischen Spruch dazulassen, und zwar, du kannst das Ende nicht ändern. Denn das, der Untergang von Luke ist besiegelt. Ja, und CJ hört da ja auch. Wer ist CJ?
CJ. UJ.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Der hört ja auch noch zu. Und fragt sich natürlich, was ist denn der Untergang von Luke? Ja, das bleibt erstmal unbeantwortet. Tja, und dann geht's weiter mit Luke und Unio in der Kneipe. Boah. Dick Bros zusammen in der Kneipe, richtig geil. Tja, aber dann geht's um den Freund eines Freundes und seine tragische Liebesgeschichte. Dass er unsterblich verliebt ist in ein Mädchen. Und er will sie gleich heiraten. Nicht nur so, ja, erstmal so ein Date oder sowas. Nee, gleich heiraten. Easy. Ja, dann, Unio natürlich mit seinem Bro-Ratschlag, vielleicht nicht unbedingt sofort. Und dann kam ja auch noch die Barkeeperin und die hat dann gleich gesagt, du bist doch dämlich, die haut doch sofort ab, wenn, oder der Freund eines Freundes wäre dämlich, wenn er gleich heiraten will, ohne sich überhaupt, oder dem Mädchen überhaupt seine Gefühle zugestehen, ne, so von Altar gezerrt so mäßig. Naja, und dann haut Luke ab und möchte Natsuko ein Geständnis machen, was er dann auch durchzieht. Ja, und dann zieht das etwas öfter durch. Etwas sehr viel öfter. Und gefühlt bei jeder Möglichkeit sagt er ihr, dass er sie liebt. Und Natsuko ist irgendwann absolut von der Rolle. Und ja, wird einfach von Luke bombardiert mit seinem Ich liebe dich. Ja. Und Unio und CJ beachten oder beobachten das aus der Ferne. Und ja, CJ bemerkt dann, oh, ist das etwa der Untergang von Luke? Das wirkt fast so. Und Unio, wie ein dicker Bro, sieht natürlich auch das Ende seines Bros. Ne, wenn er mit einem Mädel zusammenkommt, dann ist es vorbei mit der Männer, mit der innigen Männerfreundschaft, die immer zur Verfügung steht, so gesehen. Naja. Ja, und dann kommt es zum nächsten Gespräch zwischen Luke und Justice. Und da quatschen die halt auch wieder über die über den Liebeskummer. Denn Natsuko reagiert ja gar nicht auf Lukes tausende Liebesgeständnisse. Und ja, Unio ist auch da wieder als Spanner mit dabei. Und ja, regt sich dann darüber auf, dass Luke mit ihm nicht das Gespräch führt, sondern mit Justice. Und ja, dann sagt aber Luke, ja, Unio ist wie eine Familie für mich, dem kann ich noch nicht über sowas reden. Und das stimmt auch. Damit hat sich das dann auch mit dem coolen Bro-Ratschlag von Unio. Das geht halt nur vom Bro, das geht halt nicht von der Familie. Ist halt einfach so. Naja. Ja, und dann kommt es zum romantischen Date. Zumindest denkt Luke das. Zwischen ihm und Natsuko, denn sie fahren in eine Oase oder reiten in eine Oase. Und diese Oase ist gleichzeitig ein Onsen. Eine heiße Thermalquelle. Ja, und dann nehmen die ein tolles Bad und quatschen ein bisschen. Und dann kommt ein Laser Void. Und ja, will zur letzten Stadt. Luke stellt sich ihnen dann entgegen. Aber der Void ist etwas zu heftig für ihn. Und offensichtlich hat dieser Void wohl irgendwie aus den Zeichnungen von Natsuko diesen Laserstrahl übernommen. Denn das war eine absolut neue Attacke. Ja, und ja, Natsuko beschwört dann ein Gundam Suit, der dann absolut heftig da gegen den Void kämpft und Luke unterstützt. Und dann macht Luke das in krassester und typischer Heldenmanie, den Void zu besiegen. Und dann, ja, keine Ahnung, scheint wohl das Date zu Ende zu sein, aber Natsuko hat wohl auch so ein bisschen eine Gefühlswandlung durchgemacht und scheint sich ja jetzt auch in Luke zu verlieben. So, irgendwie sowas mit Herzklopfen und so ein Kram war ja da auch. Naja, von mir eine 9 von 10.
Was?
Cool.
Eine 9 von 10?
Ja, von mir sind es aber eine 10 von 10.
Alter, eine 9 von 10 ist der absolute Hate. Das ist wohl eine klare 10 von 10. Junge, was war das für ein Plot, bitte? Und mit Abstand die beste Folge bis jetzt.
Ja, falls der Lorenz das hier im Nachhinein noch anhört,
am auf Donnerstag,
sie heißt Natsuko Hirose, falls du hast gesagt, du hast einen Nachnamen vergessen.
Und was man nochmal zu Natsuko vielleicht übrigens sagen kann, die hat auch davor so, da war erstmal so die typische hier Onsen, so Bade-Reinlauf-Szene, so beide nackt, aber die war halt so ein bisschen anders. Die war ja typisch, die muss natürlich dann immer sein. Und dann war es auch so, dass sie auch früher schon Luke immer am meisten gemocht hat. Also sie hat ihn schon am meisten geliebt von den Nine Soldiers.
Das konnte sie aber in dem Moment nicht sagen, weil sie irgendwie mit ihren Gefühlen da...
Ja, die konnte es einfach, die war einfach überfordert damit. Die war ja nicht in der Situation, oder?
Ja.
Okay. Dann Lorenz, mach weiter. Hast du sehr gut gemacht. Hast du wieder 10 Minuten über Senju geredet. Und jetzt redet er nochmal 10 Minuten über Ameko, wo wir sagen, immer nur ein Fall. Aber Lorenz macht wieder alles.
So, dann mache ich auch gleich mit Ameko-Doktor weiter. Basti hat mir ja gesagt, er kann das nicht so gut erklären. Deswegen bin ich hier. Und erzähle jetzt mal ein bisschen was über diesen All aus Folge 8. Ja, zuerst, Takao wurde verklagt wegen einer vermeintlichen Falschdiagnose und aus Konsequenz, dass diese Klage eben an das Klinikum gerichtet wurde, was ja so gesehen die oder das größte Klinikum in der Region ist und damit auch die regionale Versorgung darstellt, soll die interdisziplinäre Diagnostik geschlossen werden, damit so gesehen das Krankenhaus seinen Ruf wahren kann. Tja, wie kam es zu dieser Klage? Ein kleiner Junge kam irgendwie im August oder so, oder also im Ende des Sommers, mit Schmerzen, Schwellungen, Übelkeit und Schwindel in die Klinik. Und Takao hat eine Vitamin-A-Übersättigung festgestellt, was wohl durch Heidelbeeren und so ein Kram hervorgerufen wurde. Und das war auch korrekt. Aber der Junge kam später mit noch stärkerer Übelkeit und Schwindel wieder ins Krankenhaus. Ne? Also erst schien er geheilt zu sein, aber dann wurde es wieder schlimmer und er musste wieder ins Krankenhaus und wurde dann mit Antiepileptika bzw. Anticonvulsivums also Antiepileptika behandelt. Man hat auch vermutet, dass die Antiepileptika da irgendwie Nebenwirkungen haben und eben diese Übelkeit verursachen. So, aber alle gängigen Tests, also hier MRT und irgendwelche psychischen Tests, aber auch Bluttests und Laborwerte, haben alle keine Abnormalitäten feststellen können. Ja, das ist natürlich sehr komisch, sehr mysteriös. Ja, und dann wollte Takao den Jungen weiter untersuchen, denn es ging ja auch um ihre Abteilung, ne, die geschlossen werden sollte. Und das wollte sie natürlich nicht so hinnehmen. Und hat sich deswegen erstmal mit der Mutter von dem Jungen angelegt und hat sich erstmal gestritten, nee, ich will den jetzt untersuchen. Und weil sie ja nun mal die Ärztin ist, die eine vermeintliche Falschdiagnose gestellt hat, wollte ja die Mutter sie nicht in die Nähe des Jungen lassen. Aber am Ende durfte sie dann und konnte aber nichts an dem Jungen feststellen. Also der war absolut kerngesund. So, für Takao natürlich trotzdem ein Grund der Erkenntnis, ne? Denn wenn so vulkanisch like, wenn so gesehen, egal wie unwahrscheinlich es ist, wenn alle anderen Optionen wegfallen, muss das, was übrig bleibt, der Grund sein. Und das heißt, es gab keine Auffälligkeiten durch irgendwelche Medikationen oder durch irgendwelche Krankenhaus Essen oder Trinken. So, und dann ist das Augenmerk auf den Obstsaft gefallen, den die Mutter mitgebracht hat. Ja, so. Dann ist natürlich auch erstmal der Obstsaft ins Labor gewandert und dann kamen die Ergebnisse zurück und wunder, keine bösen, giftigen Inhaltsstoffe, alles normal. Das war natürlich jetzt für Takao so ein Minischock, der natürlich die Diagnose des Rätsels Lösung etwas weiter nach hinten geschoben hat. Tja, dann ging's oder kam's zum Meeting, wo abgestimmt werden sollte, ob die interdisziplinäre Abteilung geschlossen werden sollte. Aber durch einen kleinen Einwand unserer Assistenzärztin kam Takao auf die Lösung. Und zwar meinte der Junge, dass das Obst bitter schmeckt. Bitteres Obst. Da gibt's ja auch nicht so viele. Gibt's ja schon, war, aber nicht so viele. Und das war der entscheidende Hinweis, der dann Takao dazu verholfen hat, die Erkrankung des Jungen zu lösen. Denn sie meinte dann, Man sollte lieber schnell los. Der Junge schwebt nämlich in Lebensgefahr. So, und dann kam es zum Meeting und es sollte darüber abgestimmt werden, ob die Abteilung geschlossen wird. Und dann platzten einfach Piepmatz, die Assistenzärztin und die Mutter des Jungen in diese Abstimmung, in den Meetingraum. Piepmatz und die Assistenzärztin haben einfach eine Tüte voll mit Obstsaft von der Mutter geklaut. Und ja, dieser Obstsaft war jetzt das Beweismittel. Denn an diesem Obstsaft gab es einen Einstich an der oberen Schweißnaht von dem Päckchen, von dem Saftpäckchen. Und Piepmatz hat dann der hat den Saft dann probiert. Und welchen Geschmack hatte der Saft? Nicht Ananas, nicht Apfel, sondern Grapefruit. Oh, Grapefruit. Wie kommt der da jetzt rein? Nein, Ananas oder Apfelpäckchen. Ja, das sagt der Einstich aus an der Schweißnaht. Denn der Inhalt wurde ausgetauscht mit einer Spritze, was offensichtlich nicht viele machen konnten, denn beziehungsweise konnte der Verdacht vom Krankenhauspersonal abgelenkt werden, denn keiner hatte regelmäßig zu den Zeitpunkten, wo der Junge erkrankt ist, Dienst. Ne? Deswegen konnte das keiner so gesehen vom Krankenhauspersonal sein und es konnte dann so gesehen nur noch ein anderer Täter sein, und zwar ein Täter, der wusste, welche Krankengeschichte und welche Behandlung das Kind bekommt, und zwar die Mutter, denn die Mutter ist eine Krankenschwester. Und die weiß um einen speziellen Effekt, wenn Grapefruit, Saft und Antiepileptika aufeinandertreffen. So, und was da passiert, ist gar nicht so schwer zu verstehen, denn die Antiepileptika werden so gesehen in normale Dosis verabreicht. Aber wenn man eben dann den Grapefruitsaft trinkt, sind die Blütenstoffe bzw. die Flavonoide in der Grapefruit so gesehen enzymhemmende Stoffe. Und der Körper braucht halt ein bestimmtes Enzym, um diese Antiepileptika abzubauen. Und wenn eben diese Enzyme gehemmt werden, speichert sich immer mehr oder wird immer mehr Antiepileptika im Blut angereichert. Damit kommt es dann so gesehen zu einer Überdosis für den Körper, und das führte dann eben zu diesen Vergiftungserscheinungen, die dann zu Erbrechen und Schwindel geführt haben beim Kind. So. Jetzt kommt der große Burner. Und zwar liegt es natürlich daran, dass die Mutter den Saft ausgetauscht hat. Also den normalen Apfelsaft oder Obstsaft gegen Grapefruitsaft, weil sie genau wusste, dass hemmt dieses Enzym, das die Antiepileptika abbaut, und damit vergiftet sie ihren Sohn. So, wieso, weshalb, warum hat sie das jetzt gemacht? Ja, und zwar Fall Nummer 2 oder Diagnose Nummer 2 wurde bei der Mutter von Takao gestellt. Und zwar hat die Mutter wohl eine psychische Erkrankung, das Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Und dieses Syndrom, so gesehen, ist so ein Aufmerksamkeitsdefizit-Ding, wo so gesehen, oder die Mutter jetzt als Opfer dieser Krankheit eben zum Beispiel ihr Kind oder irgendjemand anders, also Patienten, vergiftet absichtlich, um sich dann bei der Heilung so gesehen als Retter oder als Held hinzustellen, um so gesehen das Kind dann entsprechend zu heilen. Ja, und die Mutter hat das wohl dann auch irgendwie eingesehen und hat dann auch die Klage zurückgezogen. Und damit musste dann eben dieses Meeting nicht mehr fortgeführt werden. und die interdisziplinäre Abteilung durfte weiter bestehen. So, das Kind kommt jetzt wahrscheinlich zum Ex-Mann, also die Mutter war ja alleinerziehend und die Mutter wird wahrscheinlich verurteilt. Tja, und dann kam es zum Feierabend, Bier oder Wein oder Whisky, also da stand eine Menge Alkohol auf dem Tisch. Ja, und dann hat Takao eine dubiose Mail, oder dubios ist vielleicht nicht, aber eine Mail gekriegt, in der so gesehen der Gesundheitszustand eines gewissen Kenta Miki dargestellt wurde. Ja, und das ist wohl der kleine Teaser auf die nächste Folge. Tja, für diese Folge gibt's von mir eine 10 von 10. Hat mir viel Spaß gemacht zuzugucken. Und damit klicke ich mich wieder aus, denn ich habe immer noch kein Internet, aber ich stelle dann diese Aufnahme zur Verfügung. Ja, und damit euch noch viel Spaß.
Sehr ehrenhaft.
Okay. Danke. Dankeschön, Lorenz, für die lange Ausführung. Wir haben jetzt einen Fall und die Lösung gehört. Das war kurz gehalten.
Ja.
Von meiner Seite auch 10 von 10.
Da gebe ich auch eine 10 von 10.
Okay. Gut. Okay. Dann sind wir heute für den Rest alleine gestellt. Aber gut, das werden wir überlegen.
Ja, jetzt mal schauen, ob wir noch in einer Stunde bleiben.
Ja, Basti, Speedrun, los.
Mit was fangen wir an?
Blue Box, Peak.
Beste kommt zum Schluss, Blue Box kommt zum Schluss, also fangen wir mit Sakamoto Days an. Okay, also Sakamoto Days, los geht's. Lou und Shin sind alleine im Laden. Nein, Quatsch, okay. Also fahren wir ein bisschen runter. Also Lou und Shin sind alleine im Laden, weil Sakamoto so auf so einer irgendwie Einschulungsfeier oder irgendwie so einer Schulfeier von Hana ist. Und da chillt er dann so. Genau, und die Beef, die sind halt so, weil die zu zweit sind, streiten die sich ein bisschen. Und dann kommt es halt zu der Aussage von Lou quasi. Wie soll ich mich, weil Shin ihr Gehirn oder ihre Gedanken gelesen hat. Und dann, wie soll ich mich eigentlich wohlfühlen, wenn du meine Gedanken liest? Und dann, das hat Shin so ein bisschen getroffen und ist halt so gegangen. Ein bisschen eingeschnappt. Und dann kamen so irgendwelche Astronauten oder so Typen mit so Anzügen rein und sind einfach gespawnt und haben dann einfach Lou gekidnappt, weil sie gedacht haben, die ist Shin, aber die sah ganz anders aus. Nur weil sie eine Schürze von Shin dann hatte, wo Shin drauf stand. Und genau. Die haben sie dann entführt und genau. Dann kam Shin zurück, dann hat er Lou nicht mehr gesehen, dann kam Sakamoto auch zurück. Und er hat jetzt so ein Namensschild in Shins Namensschild hat er GPS-Signal gehabt, so hat ein GPS-Price-Sender quasi und dann konnten die eben nicht verfolgen. Da haben die die eben eingeholt im Auto. Da haben sie dann auch gecheckt, dass es gar nicht Shin ist. Und dann haben sie sich schon ausgemalt, wir geben sie einfach als Shin aus, du. Genau, und dann war es eben so, dass sie sich verfolgt haben und dann hat es eben so ein Fight auf der Autobahn gegeben. Und ja, genau. Und dann gab es da auch so einen Typen von denen, der hat so einen Anzug gehabt, der konnte irgendwie, so einen Tarnanzug, der hat ihn irgendwie unsichtbar gemacht. Und da hat er eigentlich Sakamoto und Shin hat er schon ziemlich gebumst. Also der hat die schon eigentlich ziemlich aufgehalten zu zweit. Und die sind dann irgendwie, mussten dann zu diesem Museum, wo das Labor von dem, also Shin war früher in so einem Labor und die waren quasi von diesem Labor, wo Shin war, wo er quasi diese Fähigkeiten erhalten hat. Und genau, und das war in so einem Museum und da ist er dann jetzt eben hingegangen und die wollten dann eben die Lou dann wieder rausholen. Und dann sind sie eben da reingegangen, haben sich erst das Museum ein bisschen angeschaut und dann war eben dieses Museum war eben unten im Keller. Und da mussten die dann irgendwie so einen Code eingeben und irgendwie so einen Dino drehen oder so einen Kopf von irgendeinem Bär drehen oder so einen Scheiß. Und dann war der Code aber falsch und dann wurden die von diesen Ausstellungsstücken in diesem Museum angegriffen. Da haben die erst so Bären angegriffen, irgendwie mit einem Maschinengewehr und so. Und dann kam auch so ein T-Rex, der die angegriffen hat, so ein Skelett. Genau. Und erst wollte Sakamoto den T-Rex in Ruhe lassen, weil er den Hana zeigen wollte, aber dann hat er ihn doch kaputt gemacht. Und dann sind die in das Labor runtergegangen und da hat man auch gehört, dass Eben diese Gruppe, also das ist so eine Gruppe von Killern, hat quasi dieses Labor übernommen, weil Shin hat auch gesagt, die waren früher gar nicht so böse, die waren eigentlich immer nett zu ihm. Und da war irgendwie so ein Typ, der heißt, oh, jetzt habe ich den Namen so hässlich aufgeschrieben, Kamisaka, keine Ahnung, wie der hieß. Der hat auf jeden Fall irgendwie random Rentierkopf aufgehabt. Genau, und dann gab es noch so einen crazy anderen Dude. Das war auch einer von diesen Anführern. Der war irgendwie so ein Wissenschaftler mit so Spritzen oder so, hatte der auf den Schultern stecken. Und der hat die irgendwie halt ange hat die irgendwie blöd angemacht und hat Shin die beschützt. Also der hat dem einen irgendwie mit dem Stift durch die Hand gestochen und hat Shin die beschützt. Aber der hat dann irgendwie Shin eine Nadel in den Hals gesteckt oder halt injiziert irgendwas. Und dann konnte er irgendwie seine Hirnsignale steuern oder hat dann irgendwie so ein bisschen seine Worte verdreht und er konnte dann auch seine motorischen Fähigkeiten und so einschränken. Und dann hat ihn Sakamoto einfach einen One-Shot gegeben. Ja. Und dann sind am Ende noch, da gibt es ja diese krasse Killer-Truppe, wo auch früher Sakamoto Teil war. Und die sind dann auch gekommen. Noch zwei, halt ein Mann und eine Frau. Noch eine Szene. Andreas?
Ja, dann mache ich mit Getting Married to a Girl I Hate in My Class weiter. Am Anfang hatten die jetzt ein Tutorial. How to Senpai verlieben in sich, in dich selber. Irgendwie. Und das Tutorial geht folgendermaßen. Du sagst ihm, wer du bist. Er sagt dann, ich kenne dich aber nicht. Du sagst, egal. Und sagst, dass Senpai dir selber gefällt und ihr Liebste werden sollt. Bumm, fertig. Tutorial für Crush. Ja, Basti versucht es mal. Danach haben wir zumindest in der Episode 53, wo du über dein Date erzählst, irgendwie einen Inhalt.
Nee, versuche ich jetzt nicht.
Macht es.
Nee, versuchst du doch.
Ach, okay. Naja, auf jeden Fall diese kleine Schwester, die in der letzten Episode am Flughafen noch steht, ist jetzt halt da einfach in der Schule aufgetaucht und kennt alles über Saito. Alles. Und dann nach der Schule gehen die auch irgendwie ins Einkaufszentrum, weil die Sachen sehen will, wo kann ich was kaufen, und kommen dann auch zu so einem McDonald's oder wie das hieß. Wack-Wack-Donald's hieß es. Und was macht die? Hat dann so in der Hand so einen 1 Meter hohen Burger, quetscht ihn zusammen und macht ihn mit einem Bissen runter. Hä? Aber okay. Ist halt nicht realistisch, ist ein Anime. Und dann gehen sie noch irgendwie einkaufen und ganz am Ende geht sie gemeinsam mit Saito zu Akane und ihm nach Hause. Und dann Akane, was macht meine kleine Schwester hier? Okay, jetzt wissen wir, es ist ihre kleine Schwester. Und wie sie auch heißt, Maho. Und als sie dann daheim war.
Sie hat gesagt, dass sie mal auch heißt. Sie hat nicht den Nachnamen gesagt, den ich mal weiß.
Ja. Und da hat sich dann herausgestellt, ey, die kleine Schwester von Akane ist ja gar nicht gestorben. Die war einfach mit dem Taschengeld, was die Oma gibt, gefühlt Jahre auf Weltreise und ist jetzt halt in Japan wieder angekommen. Okay, Rich Kid. Und da bei denen daheim gab es nur noch Chaos und die hat bei beiden, ob das jetzt Saito oder Akane ist, so ins Gewissen geredet, der andere ist nichts für dich. Ich bin der Bessere. Und so ging die Episode am Ende, wo dann Akane und Saito auch im Bett waren. Und dann kam das Thema der Scheidung oder Trennung auf. Naja, scheiße, sage ich ja mal. Episode 9 von 10.
Gebe ich auch eine 9 von, na wohl. Ich habe 9,5 oder 9 aufgeschrieben. Neuer Charakter introduced, 9,5 von 10.
Okay.
Okay, dann machen wir mit Takakuroi weiter.
Na, 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 weil jetzt aber ein neuer Charakter introduced wurde. Ich weiß nicht, ihr schaut ja eh nicht Opening und Ending. Die kam jetzt im Opening und Ending vor, was zuvor noch nicht der Fall war. Die haben extra die Endings und das Opening so verändert, dass die jetzt mit drinnen vorkommt.
Peak, das ist ja der 10 aus 10, oder? Das kommt direkt in die Nippon-Playlist.
Na, noch nicht. Und hier der friendly
Okay.
Reminder auf die Frage, ob Basti gerne in Arcane wäre, antwortet er mit:
Andreas?
Ja, das musst du sagen.
Nee, ich sage, ich gebe keine Auskunft. Ich spreche nicht ohne meinen Anwalt.
Okay, er sagt nein, denke ich einmal.
Nein, ich sag nein.
Okay. Ja, jetzt hast du es ja selber gesagt. Gut, dann machen wir
Was
mit
sagst du
Dacker
dazu,
weiter.
Andreas? Was sagst du dazu?
Ja, dass du halt nicht in der Akane sein willst. Wir machen jetzt weiter
Nee,
mit Dacker.
wie wärst du gern in Arkane?
Also, die Frage war an dich gerichtet, nicht an mich.
Nein, nee, nee, nee. Jetzt kannst du ja nicht ausreden. Du musst das auch beantworten.
Ja, okay, dann wäre ich halt gerne in Arkane, ist dann halt so.
Okay, so.
Gut, gehen wir weiter zu Medaka Kuroiwa is impervious to my charms. Halloween Party in dieser Woche. Und ich erwähne jetzt nur so einprägsame Szenen, weil das ist so ein großes Drumherum. Es hat damit begonnen, dass die Mädchen Kostüme angezogen haben und Mona hat dann ihren Hut vergessen, ging in das Umkleidezimmer zurück. Und da merkte sie, hinten mein Kleid ging auf der Reißverschluss und ich kann das nicht gescheit zumachen, ich brauche Hilfe. Und wer kommt? Irgend so eine Person in Geisterkostüm. Weil die Haruno hatte so ein Geisterkostüm, aber in diesem Geisterkostüm war nicht Haruno, da war Kuroiwa. Also war der dann im Raum und hat halt ihr Kleid von hinten zugemacht. Und das haben ist dann irgendwie auch, hat Mona das gemerkt, weil Kuroiwa dann in seinem Anzug mit ja, wenn du schlecht Luft kriegst, Haruno, mach den halt auf und dann, och, Kuroiwa, und dann war großes Chaos und Medaka mit seinem, oh, ich muss meine Seele befreien und Geist befreien. Das war eine Szene. Die nächste Szene war das Mumienspiel. Natürlich nach der ersten Szene nicht unbedingt gut, wenn man hier jetzt ein Mädchen mit Klopapier umrollen muss. Das ist der Wettbewerb. Da wurden Truppen gesucht, ausgelotst auch irgendwie mit Nummern. Kuroiwa Nummer 8. Mona hat es dann gehört und Asahi auch. Und dann haben die gegen die 8 gekämpft, aber Mona hat dann gewonnen, indem sie Asahi ausgetrickst hat. Ey, schau mal, da ist Kuroiwa. Und danach war die weg. Aber das hat sich, war halt nicht zielführend mit so einem Spiel, wo er sie anfassen musste, weil er eh daneben war, weil das schon vorher mit dem Kostüm passiert ist. Und danach haben sie natürlich verloren. Und der Knackpunkt war, die wollten ein gemeinsames Foto haben, wo er dann auf dem Wallpaper von sich am Handy haben kann. Aber da sie verloren haben, ja, wurde das nix. Und später gab es dann ein Gruppenbild, wo sie gemeinsam drauf waren, aber das war nicht so ganz das Wahre. Und da hat sie ihn dann auch Aho genannt oder übersetzt Blödmann. Und dann war die Halloween-Party vorbei und die Stimmung beider im Arsch, sage ich einmal. Und am nächsten Tag, ja, haben die sich irgendwie vermieden und nicht miteinander gescheit geredet, bis sie irgendwie gemeinsam Putzdienst hatten. Und dabei, ich weiß nicht, was Mona versucht. Die war dann auf den Knien mit dem Arsch nach hinten gestreckt zu Kuroiwa gerichtet, sodass der irgendwie Sachen sieht. Und danach, als der sich gesagt hat, oh, ich muss jetzt halt weg, kickte Mona noch einen Wassereimer voll auf ihn in die Richtung. Und dann, ja, noch mehr schlechte Laune. Bis in dem Moment, wo beide sich gleichzeitig entschuldigen, für das, was die letzte Zeit passiert ist. Und dann am Abend sogar nach der Schule, als Kuroiwa daheim war, hat Harunu ein Bild gesendet, wo er mit Mona drauf war. Dieses Bild hat sie geheim auf der Halloween-Party gemacht. Das hatte er dann für 10 Sekunden als Wallpaper eingestellt, bevor er dann, ach nee, das kann ich jetzt nicht machen, und hat es wieder als Wallpaper entfernt. Und ja, danach hat er irgendwie wieder seinen Geist befreit und so weiter. Halt das Übliche, was von ihm ist. Ach, und ich denke, am Ende hat man noch, was in den Opening und so weiter bisher war, einen neuen Charakter gesehen, so mit roten Haaren.
Noch eine Rose, oder? Aber ja.
Ja.
So Ichika aus Quintention, Quintuplets quasi.
Ja. Die Episode würde ich mit einer 8,5 von 10 bewerten.
Ich auch. Okay. Dann kommen wir natürlich am Ende. Wenn man auf dem Höhepunkt der Folge ankommt, kommt man natürlich zu Blue Peak Episode 20. Also, natürlich, Schulfest ist immer Peak so. Am Anfang war noch so ein kurzer Rückblick vom Konzert und dann kam so für Taiki der Mental Breakdown gefühlt, weil er jetzt den Prinz spielen muss, weil ja der eine Dude sich verletzt hat und er wird dann so gezwungen. Und dann hat Taiki hat eigentlich gar keinen Bock, aber dann hat er so Hina gesehen und die anderen so hat sich gedacht so, Hina hat die ganze Zeit so hart trainiert oder halt geübt für dieses Theaterstück und dann hat er sich gedacht, ich kann die jetzt nicht enttäuschen. Und Taiki ist halt dann dabei. Und dann hat Taiki, weil er ja eigentlich die Rede, der weiß überhaupt nicht, was geht, hat ein absolutes Lampenfieber und hat, aber am meisten hat er Angst vor der Kussszene, weil ja Hina auch irgendwann mal ein paar Folgen hat sie sich ja mal vorgestellt, wie sie Taiki geküsst hat und dann ist sie so rot angelaufen und seitdem ist Taiki ein bisschen dumm mit. So. Und genau. Und Chi schaut auch zu, aber Taiki hat ihr eigentlich geschrieben, dass er nur gar nicht mitspielt, aber dann hat er ihr noch kurz davor hat er eben nochmal eine Nachricht geschrieben, dass er doch mitspielt, weil er sie nicht anlügen wollte. Und da waren eben auch Karin und Haryo waren auch mit dabei dann und dann hat Chi denen gesagt, dass Taiki doch mitspielt und dann hat Haryo diesen sadistischen Blick schon wieder rausgehauen oder diesen Blick, ja, Taiki wird so reinscheißen. Und ja, war gut. Genau, und er hat eben Chi geschrieben und der hat dann nur noch an diese Kussszene gedacht und dann ist er übelst nervös geworden. Aber dann hat Hina ihm so ein bisschen die Nervosität genommen und hat ihn so ein bisschen beruhigt. Und dann kam wieder, Kyo hat dann wieder Deep Talks mit irgendwelchen random Klassenkameraden über die Liebe geführt, weil einfach Kyo der fucking Goat ist, der Liebesmeister. Er hat dann erstmal so die These aufgestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Liebe und einer engen Freundschaft zu einem anderen Geschlecht. Dann hat die Fragen im Leben, genau, und dann ging das Theaterstück los. Also China ist ja, weil sie ja auch rhythmische Sportgymnastik macht, ist sie ja so eine Ballerina-mäßig, ist auf der Bühne so rumgetanzt und dann kam Taiki einfach rein und ist einfach zum fucking Roboter geworden. Peak-Szene. Und genau, und dann gab es auch oben natürlich neuer Peak-Charakter. Ayame wurde vorgestellt, erster Auftritt. Und Andreas, was sind denn schon wieder für WhatsApp-Nachrichten?
Was?
Und Ameku kinda hot. Okay,
das
kommentieren wir mal nicht.
Davon distanziere ich mich.
Das war deine WhatsApp-Nachricht gerade.
Das weiß keiner, davon distanziere ich mich.
Das war Andreas seine WhatsApp-Nachricht gerade. Okay. Also dann hat Kyo weiterhin während dem Theaterstück immer noch Deep Talks geführt und hat so gesagt, hat wieder mit einem random Klassenkamerad über die Liebe geredet und hab dann so Liebestheorien aufgestellt. Und Kyo ist einfach der Liebesmeister. Er ist einfach die Definition von Liebe. Er hat alles verstanden. Genau, und dann kam es eben zu diesem, haben die halt dieses Theaterstück und dann kam es zu dieser Kussszene und die war obvious. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ich spreche nur aus. Oblivious. Also offensichtlich
fake. Obvious.
Also wieder. Obvious. Also, ich kann das Wort nicht aussprechen. Okay, obvious fake. Genau. Und dann war die Szene eigentlich rum. Alles gut. So, Tina, Taiki, ja, war gut Abstand, hat jeder gesehen. Und dann ist da dieser Konfetti-Behälter darüber. Das war so ein rundes Teil, wo alles Konfetti drin war. Und das ist dann runtergefallen. Und Taiki war da natürlich. Hina wollte dann eben schützen, hat sich da so schützend über sie geworfen und in dem Moment sah es dann eben so aus, als hätten die sich geküsst, weil vor allem dann auch das Konfetti so vor den Mündern war und dann hat man das halt nicht gesehen und dann so Chi schon so kind of jealous, muss ich schon sagen, also war da jetzt nicht so fein mit, sag ich mal, sah so vom Blick her aus, also wurde jetzt nicht gesagt und dann wurden halt so richtig Gerüchte gemacht, ja, Hina und Taiki sind zusammen und so ein Shit, die haben sich geküsst. Und Taiki wollte es aber nicht. Und dann hat Taiki noch mit Hina so ein bisschen geredet. Und dann hat Hina Taiki aufgemuntert, weil der Taiki hat eigentlich gesagt, ich habe das Stück ruiniert, ich konnte es nicht, ich habe das am Ende verkackt und so. Und Hina hat ihn aufgemuntert, sagt, dass er es trotzdem gut gemacht hat, dass er mit ihm mithalten konnte. Und sie hat sogar angeboten, weil sie einen fairen Kampf um die Liebe haben wollte, dass sie Chi sagt, dass sie sich gar nicht geküsst haben. Und ja, schon cool von Tina, muss man sagen. Und Q ist natürlich Supporter seit Tag 1, hat natürlich alles mitbekommen, dass er komplett reingeschissen hat und so. Und hat ihm dann erstmal, er ist halt einfach der Goat, hat ihm dann erstmal so ein bisschen Essen mitgebracht und hat dann mit ihm eine Party gefeiert. Ja. Und dann haben die halt so ein bisschen getalkt und dann war es halt so, dass Taiki hauptsächlich wütend war wegen diesen Gerüchten, war nicht, dass er und Ina darüber geredet wird. Also er ist darüber. Also er war hauptsächlich da, also Tio hat erst gedacht, er war darüber wütend, weil eben Chi das dann so, dass Chi denkt, dass die sich geküsst haben, aber sein Hauptgrund war eigentlich, dass die denken, dass sie zusammen sind, weil Taiki gerade momentan, weil Hina ja confessed hat, dass er gerade eh die Beziehung ein bisschen ungewiss zwischen den beiden ist und sowas jetzt nicht sehr förderlich dafür ist und er deswegen nicht so gut findet. Und dann hat er, hat Kyo auch wieder aus dem Nichts einfach wieder den Plot, der Plotmaster Kyo hat einfach wieder den Plot wieder angetrieben, indem er einfach die Frage stellt: Hast du eigentlich romantische Gefühle für Hina? Taiki ist wieder komplett durchgedreht. Hat erst gesagt, dass er eigentlich nur, dass er Gefühle für Chi hat. Und dann hat Kyo gesagt: Ja, du hast 100% Gefühle für Chi, aber es könnte ja auch sein, dass du 30, noch zusätzlich 30% Gefühle für Hina hast. Und dann, das war zu viel für Taikis Kopf. Und dann hat Tio gesagt, dass Taiki da mal drüber nachdenken sollte. Ja. Ja, war wieder viel Peak-Plot und Plot für die. Also es war viel Development in den Beziehungen, deswegen 10 aus 10 wie überall. So. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die da heißt, ich bin noch nicht mal im Watch Together drin. Also ich bin die Woche dran, Andreas unterhalten wir ein bisschen noch. So nicht im Opening der Woche, weil der Lorenz ja nicht anwesend ist. Der macht da 10 Openings nacheinander, aber einfach so lange nicht mehr beim Podcast war. Also Andreas, ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, welches Opening ich nehme. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 2.
Also eine ganze Zahl, okay. Dann,
Ja.
ich fokussiere mich jetzt an den heutigen Tag. Es wäre immer besser gewesen, die zweite Wahl zu haben, deswegen zwei. Ich hatte immer die eins genommen und das war immer scheiße heute. Aber naja.
Ich hoffe, das ist das richtige Opening. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz. Ich wusste nur, ich habe es einmal angeguckt. Das ist tatsächlich das Rurouni Kenshin Remake Opening 1. Das ist Skip Rurouni Kenshin, das ist ein älterer Anime, ich glaube aus den 90ern oder 2000er Jahren. Und es auf jeden Fall hat jetzt ein Remake bekommen. Hatte schon eine erste Staffel und diese Season ist auch noch die zweite Staffel, Leute. Ich habe letzte, so vor ein paar Monaten oder vor einem Monat in etwa, habe ich dann die erste Staffel geguckt gehabt und da war nicht das Opening eigentlich cool. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal mit reingenommen. Weiß jetzt nicht, ob es das überhaupt ist. Oder wenn, dann ist es einfach irgendein anderes Opening. Das nehme ich da trotzdem mit rein. Ich glaube, das ist nicht das richtige Opening. Warte mal. Andreas, wir müssen mal gucken. Wir müssen erstmal das richtige Opening finden. Ich glaube, das ist nicht das richtige Opening. Beste Vorbereitung. Ja, ich konnte jetzt auch nicht damit. Ich kann auch das andere Opening nehmen. Das ist einfacher. Obwohl, das ist doch das Opening. Okay, das war doch das Opening.
Wie blöd kann man bitte sein?
Ich muss jetzt nochmal, ich muss jetzt nochmal. Ich habe das ein, zweimal oder dreimal angehört. So, ich habe das jetzt auch nicht so oft angehört.
Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?
Das wird alles rausgeschnitten.
Also wenn alles rausgeschnitten wird, dann kann ich dich ja so beleidigen wie nur möglich. Kommt eh nicht in die Außenwelt.
Andreas, lass mich doch mal. Ich muss hier.
2000 Jahre später.
Okay, nach langer Suche haben wir jetzt doch herausgefunden, dass es anscheinend doch das Opening war. Also ich fand es damals nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so gut ist. Vielleicht so eine 7 aus 10. Weiß ich nicht. Deswegen starten wir jetzt mal rein. Ich kann mal kurz sagen, warum ich das Opening überhaupt gewählt habe. Also ich habe mir das damals angehört und habe irgendwie gedacht, das hat so richtig viele Elemente, so die mich an andere Openings erinnern. Zum Beispiel diese Zwischenparts haben mich ein bisschen so an Ushi-no-Ko Idol erinnert. Dann diese ein Part, dieses Gerappe hat mich so ein bisschen an Marshall erinnert. So dann am Anfang so ein bisschen frieren. Also das hat da alles ein bisschen so. Deswegen ja. als wo ich es mir nochmal angehört habe, war schon echt cooles Opening. Ja, Andreas, sag mal.
Ja, das alles, was du jetzt genannt hast, ist eigentlich jünger, ich sag mal neuerer als dieser Anime. Der ist ein bisschen älterer, der kann so 2010er Jahre sein, oder?
Der da, das ist ja ein Remake, der ist 2023.
Ach, das ist ein Remake? Okay, ja gut, das Original, aber ist dann wahrscheinlich so alt. Ah, okay, gut. Muss ich sagen, die erste Hälfte hat mich jetzt zum Beispiel nicht gecatcht, aber so ab der zweiten Hälfte, das war ein anderer Sprung von der Musik her und von den Videosequenzen, die gezeigt wurden. Den ersten Teil würde ich jetzt mit einer 7,5 von 10 bewerten, aber der zweite Teil, der ist locker eine 10 von 10 und ich würde insgesamt auf eine 9,5 von 10 gehen, weil der zweite Halbteil war der, der gecatcht hat und der überwiegend war. Meiner Meinung nach.
Also ich muss es auch wenn ich es gerade nicht so erkannt habe, aber ich fand das Opening, das hat echt viel gehabt. Das hat am Anfang halt so ein bisschen den peppigeren Ding gehabt und am Ende dann so vielleicht so ein bisschen mehr gesangsintensiveren Teil. Aber da war schon alles eigentlich drin, deswegen würde ich sogar eine 10 von 10 geben, bin ich ganz ehrlich. Also, da habe ich mich doch noch gut dran erinnert, dass es doch gar nicht so schlecht war.
Ja, ja. Und hier hört ihr von Lorenz die Sprachnachricht, wie er es gefunden hat.
So, das Opening der Woche. Wo fange ich an? Zuerst, ich habe den noch nie gesehen, den Anime. Ich fand die Mischung der Musik echt interessant. So gesehen beginnt mit diesem Synthie-Pop-Ding und dann über den Rap gehend in den, ja, sagen wir, normalen Pop. Also das fand ich sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Da ich ja so ein kleiner Action-Fan bin, die Fighting-Scenes, die im Opening waren, sahen auch ziemlich cool aus. Fand ich auch sehr, sehr schön animiert. Der scheint ja jetzt nicht gerade der neueste Anime zu sein. Sonst fand ich auch die Musik und Szenen wieder gut aufeinander abgestimmt. Sehr abwechslungsreich auch wieder die Szenen, also nicht diese nicht so ein langweiliges Opening mit es werden jetzt anderthalb Minuten mal irgendwelche Characters gezeigt, sondern da wurde ja der Aspekt auf das actiongeladene wirklich stark fokussiert und ich würde dem Opening eine 8 von 10 geben.
Gut, Leute, dann kommen wir zu unserem letzten Teil. Auch diese Episode kein Fact, weil der Factor, der, ja, ist nicht da. Aber der letzte Teil, das Random Wort der Woche. Und ChatGPT haut diese Woche das Wort Zauberkunst heraus.
Bist du mich gerade verarschen?
Warum?
Hä, da gibt's doch, da kann man 1 Milliarde Animes nennen. Gefühlt jeder Isekai geht um Zauberkunst. Also Konosuba, Mushoku Tensei, Reincarnated as a Slime. Das ist ja eigentlich alles Zauberei, sag ich mal. Oder Magie. Ja, okay, Magie und. Ja, aber das will ich gleichsetzen. Dann. Es gibt ja 1 Million Anime, so irgendwas mit Zauberkunst zu tun hat.
Gut, es gibt 1 Million, hat man genannt. Kannst ja alle hingehen. Eigentlich ist es jetzt irrelevant, wir wollen die Episode auf unter eine Stunde halten, das wird jetzt schwer, deswegen tue ich jetzt halt einfach die 5 Beispiele von ChatGPT nennen. Little ja. Witch Academy, Magi the Labyrinth of Magic, The Irregular at Magic High School.
Das wollte ich auch noch sagen, Bang Anime.
Ja, Fairy Tale und The Ancient Magus Bride.
So, musst du nicht vorlesen, das passt alles.
Ja. So, und der Fakt, es gibt doch einen Fakt, und zwar, dass es heute keinen Fakt gibt.
Damit hat niemand gerechnet. Bester Fakt bis jetzt. Du wirst Lorenz ja fast ab mit dem Fakt.
Nee. Okay, ja, ich habe mich kurz gehalten. Das ist das, was der Lorenz, denke ich, nicht kann.
Shots fired! Okay, ja, dann halten wir uns jetzt auch mal kurz. Und was ihr auch kurz machen könnt, ist natürlich mal kurz oder vielleicht auch länger auf unseren Social Media Kanälen vorbeizuschauen. X, TikTok, YouTube, etc.
Instagram. Und natürlich,
lasst, Ja, ich habe ja ETC gesagt, sorry. Dann schaut natürlich auch Kommentare, so kurz sie sind. Kann auch kurz sein. Freut uns immer. Gut für den Algorithmus. Liked, abonniert und schaut wieder vorbei, wenn es wieder heißt.
Degenerate Donnerstag.
Okay, dann bis Donnerstag in aller Frische. Vielleicht immer wieder mit dem mit dem Lorenz mal wieder.
Ich glaube, das könnte noch eine Woche werden. Nee. Ich check es nicht.
Da mache ich nächste Woche nochmal ein Opening. Spaß.
Nee, nächste Woche.
Da machen wir uns ja gefühlt drei hintereinander.
Nächste Woche wird Bastian Schweinsteiger das Anime-Opening der Woche machen.
Okay. Fußball gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wir beenden es. Ich bin jetzt bei meiner Aufnahme bei 59, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Und bevor die eine Stunde ist, heißt es wiederschauen und reingehauen. Tschüss.
Schau und vergisst nicht immer Donuts zu stacken, dann habt ihr eure Ruhe. Basti, willst du Donuts stacken?
Nee, brauch ich's nicht. Ist das so deine Freizeitbeschäftigung oder was? Und gönnst du dir die dann auch immer noch so?